zusammen zu einer neuen Folge von Travel and Taste.
So schmeckt die Freiheit in Südfrankreich. Ich bin Anna.
Und ich bin Patrick Hemminger.
Und zusammen mit unseren Kindern sind wir ein Jahr lang durch Europa gereist, immer auf der Suche nach dem guten Geschmack, nach besonderen Orten und immer mit der Frage, wie wir eigentlich leben wollen. Und diese Folge ist für uns eine ganz besondere, denn sie ist der Auftakt zu unserer neuen Staffel Travel and Taste. So schmeckt Freiheit in Südfrankreich.
Wir erzählen euch, wo wir nach der großen Reise genau gelandet sind und was passiert, wenn man nicht mehr weiterfährt, sondern bleibt.
Außerdem nehmen wir euch mit zu unseren ersten Entdeckungen in Südfrankreich. Zu einem Getränk, das für uns fast besser schmeckt als Champagner.
Zu einem Baguette-Automaten, der uns überrascht hat.
Und zu den kleinen Momenten, in denen wir merken, vielleicht sind wir hier gerade genau richtig. Viel Spaß und Santé! Hört ihr das? Also ich höre jetzt gar nichts. Stille, Vögel zwitschern, vielleicht so den Esel auf der Wiese. Patrick, wir sind angekommen.
Ja, nach einem Jahr auf Reisen sind wir angekommen, haben das Buch geschrieben.
Im Frankfurter Westend Verlag.
Dort ist es erschienen, genau. Und ja, haben unseren Koffer erstmal abgestellt. Wir hatten ja am Schluss auch von diesem dauernden Ein- und Auspacken nach 60 Unterkünften so ein bisschen die Nase voll, Anna, ne?
Ja, das ging irgendwie nicht so weiter. Wir wollten den Koffer abstellen und sind jetzt hier am Fuß der Pyrenäen gelandet. Erst waren wir in Quillan. Das war auch so ein Ort, von dem ich vorher noch nie gehört hatte.
Nee, aber sofort grundsympathisch. 2.500 Einwohner, ich glaube 17 Restaurants und zweimal die Woche Markt mit den frischen Produkten aus der Region.
Genau, das passt zu uns, dachten wir. Und jetzt sind wir aber ein paar Dörfer weitergezogen in einen kleinen Weiler bei Antoniac. Und hier gibt es ja eigentlich nichts, ne Patrick, außer so ein paar alten Steinhäusern aus dem 16. Jahrhundert, ein Pferd, ein Esel und so ein lieber gemütlicher Hund.
Ja, man muss sagen, Antoniac ist ein Dorf mit vielleicht 150 Einwohnern. Und der kleine Weiler, in dem wir leben, ist sozusagen ein Vorort zu diesem Dorf. Wir haben mit unserer Ankunft hier zu fünft die Einwohnerzahl gleich mal um ein Drittel nach oben katapultiert.
Genau, und seitdem sind wir in der absoluten Stille, weil hier ist nichts. Hier sind nur Wälder, Wiesen, Hügel, ein paar Weinreben, eine riesige Eiche, auf die wir gerade schauen. Hier ist nichts. Und das ist total wohltuend.
Ja, also wirklich gar nichts zu hören, wenn man raustritt. Morgens so, wenn es dämmert, raustritt mit der ersten Tasse Kaffee in der Hand. Und die Stille ist ein Geräusch, heißt es doch so schön. Auch an die Stille muss man sich erstmal gewöhnen. Die Stille kann manchmal sehr laut sein, weil die eigenen Gedanken dann so laut werden, wenn nichts da ist, was sie ablenkt. Weil Quillan war ja auch ein kleines Dorf, in dem wir gewohnt haben. Aber unterhalb des Hauses floss die Ode, der Fluss, der war besonders im Winter, als es sehr viel geregnet hat, sehr laut. Wir hatten auch ein bisschen Verkehr. Nicht viel, aber im Vergleich zu hier war es rückblickend
sehr laut.
Sehr laut.
Und hier ist es leise. Ich würde vorschlagen, wir müssen jetzt erstmal anstoßen. Anstoßen mit euch auf unser Buch, auf eure vielen Fragen, die uns erreicht haben. Und natürlich auch darauf, dass ihr von uns nochmal einen Nachschlag bekommt.
Genau, ein kleines Geschenk sozusagen. Wir haben 12 Orte aus Europa zusammengetragen, die nicht jeder kennt, die uns berührt, überrascht oder einfach wahnsinnig glücklich gemacht haben und haben die zusammengeschrieben.
Alles Plätze, wo man super essen kann.
Genau, die zum Teil in keinem Reiseführer stehen.
Und da könnt ihr einfach auf unsere Seite gehen, travelandtaste.world.
Ganz oben gibt es einen Button, da steht Nachschlag holen und da tragt ihr eure Mailadresse ein und dann kriegt ihr den sofort per Mail in euer Postfach.
Und jetzt lass die Korken knallen, mein Lieber. Auf Frankreich. Santé, würde ich sagen.
Knallen lässt man ja nicht. Knallen lässt man ja nicht.
Man lässt sanft die Luft entweichen, ich weiß.
Genau. Ich weiß nicht, woher der Spruch kommt.
Ich glaube, du hast ihn schon mal im Podcast
gemacht. Ich habe ihn, glaube ich, schon mal gebracht. Ne? Ein Damenfürzchen.
Ja, er sagt es bereits. Ihr könnt es jetzt in irgendeiner der Folgen nachhören.
Genau.
Perfekt.
Das war nicht ich, das war die Flasche. Also, Anna, reich mal dein Glas. Wir stoßen an mit einem Blanquette de Limoux. Habt ihr noch nie von gehört? Macht nichts, ging uns bis vor kurzem ganz genauso.
Oh,
Ich dachte erst, heilige was? Unbildung,
was ist
Asche
das denn?
Auf mein Haupt. Das ist irgend so ein lokaler...
schlechter Weißwein.
Schlechter Schaumwein.
Ja.
Hat mich am Anfang auch ein bisschen in die Richtung gebracht, dass der sehr oft relativ süß abgefüllt wird. Und mit süßem Wein kannst du uns ja jagen, gleich mehr. Das klingt irgendwie doof. Hat ja. Ein Glas mal mehr im Stiel unten.
Ja, jetzt kriege ich noch Tipps, wie ich richtig anstoße. Ja. Zum Wohl, mein Lieber. Santé.
Das klingt trotzdem, naja, egal.
Hui.
Weil Blanquette de Limoux gilt als der älteste Schaumwein der Welt. 1531 sollen die Mönche hier in Limoux das zufällig entdeckt haben. Also damals war das halt so, man füllte den Wein nach der Gärung im Herbst in Flaschen. Und wenn der noch nicht ganz durchgegoren war, dann fing der halt im Frühjahr, wenn es warm wurde, erneut an zu gären. Und hubbela, Kohlensäure entsteht bei der Gärung und ein Schaumwein entstand. Jetzt mal ganz grob und vereinfacht ein bisschen gesagt. Aber so war das. Und nun sagen hier die Winzer aus der Gegend, jaha, sogar Dom Pérignon, der berühmte Champagnerwinzer, soll bei einer Wallfahrt...
Ich unterbreche kurz, nicht der berühmte Champagnerwinzer, sondern der berühmte Champagnermönch.
Natürlich, der berühmte Champagnermönch, vielen Dank, hat eine Wallfahrt gemacht hier in die Abtei Saint-Hilaire in Limoux und soll dabei dieses Geheimnis der Schaumweinherstellung zum ersten Mal gesehen und mitgenommen haben in die Champagne. Das sieht die Champagne nun naturgemäß anders. Oder wie ein Winzer neulich zu uns meinte, die haben auch ein bisschen die bessere PR-Abteilung.
Ja.
Im Prinzip ist ja wurscht, wer es erfunden hat.
Aber dieses Stöffchen hier ist älter als Champagner selbst und es schmeckt genauso gut.
Genau, also es, ja, es schmeckt schon genauso gut. Es sind andere Rebsorten drin. Also eine Rebsorte, von der ich bis vor kurzem noch nie etwas gehört hatte, ihr wahrscheinlich auch nicht, Mosaic. Mosaic ist im Blanquette de Limoux zu mindestens 90% drin, in dem ist noch ein kleines bisschen Chenin Blanc mit drin. Im Champagner sind ja klassischerweise Pinot Noir, Chardonnay und Pinot Meunier.
Aber die Leute sind natürlich mega stolz hier auch darauf und man zahlt für so ein Fläschchen auch nicht so viel wie für ein Champagner.
Nee, also das ist jetzt ein kleines Weingut Delmas. Die kommen hier, sitzen in Antuniac. Könnten wir sogar zu Fuß hinlaufen, wenn wir Samstagabend merken, wir haben nichts mehr im Keller. Die Flasche hat uns jetzt gekostet, soweit ich weiß, 14 Euro.
14 Euro für einen fantastischen Schaumwein, der wie ein Champagner schmeckt. Ach, den genießen wir jetzt und sinnieren ein wenig, Patrick. Wie ist das für uns jetzt angekommen zu sein? Sind wir überhaupt schon angekommen? Oh, jetzt steigen wir ganz tief ein.
Also was ist überhaupt Ankommen? Ankommen ist einmal so der rein physische Teil. Das Auto ist ausgeladen und bleibt ausgeladen. Dann ist Ankommen so etwas wie bekannt oder Freundschaften schließen, was so langsam geschieht. Und dann ist Ankommen aber auch, das sind so die kleinen Begebenheiten. Ne? Man kommt ins Café und die Bedienung fragt irgendwann, kommt ab? Kurzform hier unten für Comme d'habitude, was so viel heißt wie immer.
Ja.
Man kommt auf den Markt, mal ein bisschen später als sonst, und der Gemüsehändler lächelt einen an und sagt, ihr seid aber spät heute, also viel habe ich gerade nicht mehr. All das ist Ankommen.
Ja, es sind diese kleinen Begegnungen wieder, die wir jetzt natürlich auch vertiefen können. Vorher sind wir immer nach 2, 3 Wochen wieder weggereist und hatten gar nicht so die Zeit, da noch tiefer zu gehen, noch weiter einzusteigen.
Ja, und es ist ja auch noch was anderes, wenn uns sonst irgendwo auf der Reise irgendwas nicht getaugt hat, nicht gepasst hat, konnte man so ein bisschen sagen, naja, egal, wir fahren ja eh bald weiter. Jetzt, wenn man sich dazu entschließt, an einem Ort zu bleiben, dann darf man da durchgehen.
Absolut. Ja, und dann, man darf all diese kleinen Orte eben auch kennenlernen und erlebt auch immer wieder Überraschungen. Es gibt ein wunderschönes Café in Quillan, das Café Colibri, das Michel macht. Michel ist auch ein Deutscher, der seit 40 Jahren hier in der Gegend ist und mit dem wir uns jetzt auch ein bisschen angefreundet haben. Er sagt, wenn er uns sieht, sagt er, hallo ihr Lieben. Und es ist einfach so schön, wenn jemand fragt, wie immer, genau, wie wollt ihr euren Kaffee? Und ich sage dann, ja, heißt das eigentlich un oder une Café Noisette? Ich frage es mich immer, oder?
Es ist un Café, aber une Noisette.
Ah oui, deswegen meine Verwirrung. Also une Noisette, Das macht einfach Spaß. Ich mache ja auch einen Sprachkurs hier. Ich bin mit lauter Engländern, weil die Gegend ist hier von Engländern auch im Sinn. Ich wollte nicht sagen heimgesucht worden, aber es sind ja sehr viele Engländer hier, die hier ihren Alterswohnsitz haben.
Und, was für die Gegend, muss man ja auch sagen, eigentlich ein Segen ist.
Genau, weil sie die verfallenen Häuser auch wieder renovieren. Und
die Einwohnerzahl von Quillan war stetig auf dem absteigenden Ast. Und die Engländer haben das so ein bisschen umgedreht, den Trend. Und sind zum Teil sehr engagiert und bringen auch einfach Geld in die Region.
Ja, frischen Wind. Und mit denen sitze ich in meinem Sprachkurs. Die haben so einen herrlichen Akzent, so einen herrlichen englischen Akzent im Französischen. Und niemand weiß dann, woher ich komme mit meinem harten deutschen Akzent. Und es macht so Spaß, diese ganzen Menschen einfach kennenzulernen. Da sind Künstler dabei, da sind Musiker dabei, auch Literaten. Es ist wahnsinnig spannend, wer hier in der Gegend alles lebt.
Es ist interessanterweise eine Gegend, die sehr viel kreative und im positiven Sinn auch ein bisschen durchgeschallerte Menschen anzieht. Es ist einer der am ältesten besiedelten Kulturräume der ganzen Welt. Und es gilt, in Frankreich gibt es so eine Einstufung der Regionen. Wir sind in einer Region, die ist hyperrural, also hyperländlich sozusagen. Hier ist nicht viel, was aber dafür sorgt, dass die Leute hier nicht frustriert sind zum Großteil, sondern man macht sich's schön. Ja. Gerade jetzt im Frühjahr beginnt es wieder, dass jedes Wochenende irgendein Dorf irgendwas feiert.
Irgendeine Fête gibt's immer hier. Es gibt die Fête Champignon im Herbst, es gibt die Fête Pomme, wenn die Äpfel reif sind. Es gibt immer irgendwas zu feiern. Das hat auch oft was mit Kulinarik zu tun.
Auf jeden Fall. Also so Dezember, Januar, Februar, da ist wirklich nix.
Tote Hose.
Das ist absolut tote Hose. Es ist kalt, es ist öddelig. Du willst nicht vor die Tür und drin bleiben willst du eigentlich auch nicht, weil es drin auch ein bisschen kalt ist, weil kein Mensch hier eine ordentliche Heizung hat. Aber jetzt geht das wieder los. Wir haben ganz interessant, in Quillan gibt es ja zweimal die Woche Markt, mittwochs und samstags. Samstags war der Markt auch im Winter relativ groß. Mittwochs war im Winter, wenn es richtig hart auf hart kam, waren zwei Stände da. Jetzt, wenn es warm wird, man merkt so richtig, wie die Kurve der Stände nach oben zeigt und man auch mittwochs wieder ordentlich einkaufen kann.
Lass uns über die Kulinarik reden. Patrick, wie schmeckt die Gegend hier?
Die Gegend schmeckt sehr abwechslungsreich, weil wir sind in einer geografischen einer Gegend, wie sie überall auf der Welt spannend sind. Wir sind so am Schnittpunkt von Meer und Berg.
Mittelmeer und Pyrenäen.
Genau, also wir fahren eine gute Stunde, dann sind wir am Mittelmeer.
In Perpignan.
Genau, und fahren ungefähr 45 Minuten, dann sind wir auf 1800 Metern Höhe in den Pyrenäen. Und das bringt per se sehr viel Abwechslung mit sich, weil wir zum einen das Meer haben, das Mittelmeer, in dem es nur so wimmelt von Austern zum Beispiel. Wenn man zu uns kommt, so in das
Tal der
Vorland der Pyrenäen, gibt es, was Fleisch angeht, vor allem Ziege und Schaf.
Und dementsprechend Ziegenkäse und Schafskäse. Herrlich.
Ganz genau. Und wovon ich total überrascht war, als ich zum ersten Mal bei unserem Dorfmetzger war, Geflügel. Es war so ein Dienstagmorgen, also ein ganz normaler Wochentag. Und in der Kühltheke findest du Wachteln, Tauben, Perlhühner, Hühner, an Weihnachten Kapaun.
Ja, mussten wir erstmal nachgucken, was das überhaupt ist.
Was war es jetzt nochmal? Kastrierter Hahn.
Ja. Einmal haben wir so einen ganzen Hahn bestellt. Ein Oschi vor dem Herrn.
Ein Oschi vor dem Herrn. Und was ich so wahnsinnig interessant finde, gerade Thema Nose to Tail und so, ne? Also man isst das Tier von vorne bis hinten. Ja. Wir haben alles mitbekommen. Also er fragte dann Kopf und so und Füße, wollte die auch mithaben und die ganzen Innereien. Ich sagte erstmal fleißig ja und habe daheim erstmal gegoogelt, was ich damit überhaupt mache. Ich habe dann aus den Füßen und dem Kopf mit ein bisschen Gemüse einen Fond gemacht. Die Innereien kamen am nächsten Tag in ein Schmorgericht, was ich damit gemacht habe. Und das Huhn hat man natürlich so gegessen. Die Karkasse am Schluss nochmal ausgekocht und wieder eine Brühe draus gemacht. Also das ist hier ganz normal, dass du beim Metzger diese Tiere komplett isst und verwertest.
Und auf der Vitrine steht auch drauf, dieses Tier stammt von dem und dem Bauern von dort und dort. Das steht da immer. Das finde ich total lustig.
Ja.
Natürlich gibt es auch Vieh für die Vegetarier unter uns, ne? Ziegenkäse, haben wir eben schon gesagt. Die Pyramid, das ist so ein Aschekäse. Ach, das ist köstlich. Es gibt wunderbaren Honig natürlich hier in der Gegend. Ja.
Jetzt im Frühjahr gerade grüner Spargel, vor allem weißer ist selten, grüner Spargel und Artischocken. Kinder, Artischocken rauf und runter.
köstlich. Und Forelle aus den Bergen, die dann auch noch lebt, wenn man sie kauft. Die schwimmt in so Becken beim Marktmann.
Im Moment dann nicht mehr.
Aber du sagst halt, ich hätte gerne Forelle und dann geht er an sein Becken und holt ein Tier raus.
Fragt das da und wenn du ja sagst, dann kommt der Holzknüppel zum Einsatz. Also außen musst du zu Hause auch selber.
Also das ist hier etwas anders als in Deutschland.
Ja, und man muss noch sagen, hier ist jetzt noch nicht so viel reif, aber die spanische Grenze ist nicht weit.
Stimmt, wir haben den ganzen Winter fantastische Orangen gegessen.
Genau, und jetzt geht es hier schon los mit Paprika, Zucchini, Tomaten. Die kommen nicht aus der Gegend, die kommen wie gesagt von jenseits der Grenze, aber wirklich direkt von jenseits der Grenze. Also die haben nicht wie in Deutschland dann 5000 Kilometer auf dem Buckel, bis sie da sind und dann nichts schmecken, sondern die haben 4-5 Stunden Fahrt und das merkt man.
Und schmecken nach was.
Also die Zucchini sind schon jetzt richtig, richtig lecker hier.
Und lass uns über das Thema Austern sprechen. Die Franzosen sind nämlich die größten Esser und Vertilger von Austern, Patrick.
Ja, und da geben wir uns große Mühe, uns zu franzosisieren.
Ja, also wir haben immer schon gern Austern gegessen und hier kriegt man 12 Stück für 8 Euro auf dem Markt, so in der Art. Ja, und ich habe nämlich gelesen bei so einem ganz tollen Buch, das kann ich euch auch nur empfehlen, Nadia Pantel, das Buch heißt Das Camembert-Diagramm, dass die Franzosen jedes Jahr 100.000 Tonnen Austern essen, jedes Jahr.
Jetzt müsste man mal ausrechnen, wie viele Austern sind in einer Tonne und wie viele Franzosen im austern-essfähigen Alter gibt es überhaupt, also wie viele Austern verspeist der Franzose an sich im Schnitt?
Genau, am Tag. Aber von diesen 100.000 Tonnen werden allein 70.000 in der Woche um Weihnachten herum verspeist. Das ist doch irre.
Ja, ich werde nie vergessen, wie wir in der Weihnachtswoche auf dem Markt waren und der Austernstand, der sonst so 3-4 Körbe dabei hat, der war zugebaut mit Tüten, in denen die Bestellungen der Leute darauf warteten, abgeholt zu werden. Also Wahnsinn.
Das ist echt irre und eine Auster hat ja in Deutschland auch immer so was Luxuriöses an sich. Und hier war die Auster früher an den Küsten ein Arme-Leute-Essen. Da haben sich die Menschen hingesetzt und Austern geknackt. In Paris war es natürlich etwas luxuriöser, die Austern zu bekommen. Das konnten sich dann nur der Adel leisten oder die Reichen.
Und daher kommt das, dass das so als
Luxusgut auch
Essen gilt. Ne?
Aber so mit dem Ausbau der Eisenbahn wurde es dann möglich, Austern im ganzen Land zu verteilen. Ja, und die Franzosen essen so viel wie keine andere Nation. Und von hier aus ist ja, wie gesagt, eine Stunde ans Meer und die Mittelmeer-Austern sind richtig gut.
Ja, und du kriegst Austern überall, also in jedem Supermarkt.
Ja,
und in jedem Supermarkt gibt es Austern.
Und dazu eben so einen schönen Blanquette, Patrick.
Santé nochmal.
Santé, das passt fantastisch, da braucht man keinen Champagner. Lustigerweise haben wir uns ja auch am Anfang immer gewundert, weil in manchen, hier sind ja auch viele Dörfer auch verlassen oder es wohnen nicht mehr so viele Menschen hier. Wir haben uns gewundert, es gibt hier Baguette-Automaten.
Ja, weil gerade in einem Dorf wie Antuniac, wo jetzt, ich weiß nicht, 100, 150 Leute leben, da lohnt es sich für einen Bäcker nicht mehr.
Genau, aber wir haben immer gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Also die Franzosen essen so gutes Essen. Das Essen ist hier ja so wichtig. Jeder Franzose setzt sich mittags hin und isst 2 Stunden ein Menü. Das ist hier so.
Ein Beispiel, das das wunderbar illustriert. In Quillan, die Dorftankstelle, schließt. Von 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr hat die Dorftankstelle geschlossen, damit die Mechaniker und die Empfangsfrau hinterm Tresen essen gehen können.
In Ruhe ihr Menü essen. Das ist auch nicht nur eine Speise, nein. Vorspeise, Hauptspeise, Dessert. So ist das hier.
Genau. Wenn man Franzosen, und da kann man noch erwähnen, was auch ganz interessant ist, dass man in den exklusivsten Restaurants zur Mittagszeit ein preislich sehr bezahlbares Menü bekommt. Abends kann das 80, 90 und auch die 100 Euro knacken. Mittags kannst du zu zweit für 50 Euro zum Teil hervorragend essen.
Wunderbar essen oder auch noch günstiger. Die Franzosen, wenn sie Picknick machen, legen sich eine schöne Picknickdecke hin, haben den Wein dabei.
Nein, die legen sich doch keine Picknickdecke
hin. Nein, die haben eine
Tischdecke. Die haben einen Tisch dabei, der wird aufgeklappt, da werden Stühle aufgebaut, eine Tischdecke kommt drauf und erstmal die Weingläser drauf.
Serviette und Weingläser, das ist wichtig. Also nur das nochmal als Background. Deswegen wunderten wir uns, dass wir Brotautomaten sehen, dass wir dachten, hä, was ist das denn hier ein Brotautomat, was soll denn das sein?
Es wirkt ja nichts billiger, als sich das Baguette aus dem Automaten zu ziehen und seelenloser, ne?
Und weil wir das uns so ein bisschen erschüttert hat, haben wir es einfach mal ausprobiert vor einer Woche. Hört mal rein. Wir sind nämlich jetzt vom Baguette-Automat und da wirft jetzt einer unserer Kinder hier einen kleinen Schlitzgeld
Komm mal, wir müssen
zugucken. Da ist das Baguette.
Und das Ganze hat ja auch noch eine Geschichte, Patrick, mit dem Brotautomaten.
Genau, und zwar war es ein Bäcker, ich meine mich richtig zu erinnern, im Elsass, der Probleme dadurch bekommen hat, dass die Supermärkte auch alle Brot anbieten und einfach viel länger aufhaben können als er und die Leute ihr Brot deswegen im Supermarkt gekauft haben. Und dann dachte er sich, Moment, ich backe einfach ein paar Baguettes mehr, stelle mir so ein Automat vor die Tür, schiebe die Baguettes hinten rein, die Leute können vorne etwas Geld reinschmeißen und sich die Baguettes rausziehen.
Also sind das auch frisch gebackene Baguettes von einem Bäcker, der sie einfach dahin liefert. Und für die alten Leute hat das ja auch den entscheidenden Vorteil, dass sie nicht mehr weg müssen. Die gehen einfach morgens sich ihr Baguette aus dem Automaten ziehen. Klingt jetzt nicht so schön, wie in einen kleinen Laden zu gehen, aber sie müssen halt nicht fahren und sie müssen auch nicht das schlechte Baguette aus dem Supermarkt essen.
Wir dachten ja auch, das ist nichts, was da rauskommt, aber das war lecker. Also die Kinder haben die ersten beiden Baguettes sofort verputzt.
Sofort verputzt und waren dann satt und zufrieden. Ja, das ist auch Frankreich, ne? Menschen zwischen Brotautomate und Auster auf dem Markt.
Ja, ganz genau.
Herrlich, also wir finden das herrlich. Und wenn ihr Lust habt, mit uns Südfrankreich zu erleben, dann abonniert unseren Travel and Taste Newsletter. Dort kriegt ihr die schönsten Entdeckungen von uns, besondere Orte, gute Adressen, kleine Genussmomente und auch Gedanken, die es ja nicht immer in jede Folge schaffen. Den Link
findet ihr in den Shownotes.
Ja, und wenn ihr die neue Frankreich-Staffel nicht verpassen wollt, dann folgt Travel and Taste in eurer Podcast-App oder empfehlt uns weiter. Schickt die Folge jemandem, der vielleicht jetzt nach Südfrankreich fährt. Und wenn ihr es abonniert habt, bekommt ihr ja jede Folge automatisch.
Unser Buch über die große Reise könnt ihr natürlich auch über unsere Webseite bestellen oder überall dort, wo es Bücher gibt.
Wir freuen uns über Rezensionen. Ja, schreibt auf Amazon, wie euch das Buch gefallen hat. Das hilft uns weiter und auch unserem Buch.
Genau. Ich sage jetzt noch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Travel and Taste.
So schmeckt die Freiheit in Südfrankreich.
Au revoir.
Au revoir.